Aaron hat schon erwähnt, dass das Thema, was ist ein Christ? Und ich habe folgenden Satz gelesen. Einer hat einmal gesagt, ein Christ ist jemand, der sich am Sonntag schuldig fühlt für das, was er am Samstag getan hat und was er am Montag wieder tun wird. Ist das so? Ist ein Christ jemand, der sich am Sonntag schuldig fühlt für das, was er am Samstag getan hat und was er am Montag wieder tun wird? Was sind eigentlich die Merkmale eines Christen? Darum geht es in dieser Predigtreihe, was Aaron ja auch schon gesagt hat. Wir wollen herausfinden, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wer ist Christ? Was ist ein Christ? Und ihr kennt das sicherlich von der Polizei. Die erstellen manchmal so Phantombilder. Ja? Also wenn irgendein Verbrechen begangen worden ist, dann gibt es Leute, die das vielleicht mitbekommen haben, die Person gesehen haben, und dann wird so ein Phantombild erstellt. Und ganz wichtig bei der Phantombilderstellung ist besonders auffällige Merkmale. Also, hat die Person eine Nase? In der Regel ja, aber was für eine? Ist die krumm? Ist die dick? Ist die dünn? Ist die, keine Ahnung, hinten oder vorne oder wie auch immer? Oder gibt es auffällige Narben oder irgendwie sowas, was diese Person quasi kennzeichnet, Merkmale. Und das ist genau das, worum es in dieser Predigtreihe geht. Was sind sozusagen die typischen Merkmale eines Christen? Was ist quasi so eine Art Profilbild, wo man sagt, hey ja, da habe ich es mit einem Christen zu tun, weil diese typischen Dinge vorhanden sind. Also was sagt die Bibel dazu? Und natürlich, wenn diese Predigtreihe läuft, dann ist ja auch immer sofort die Frage, das hoffe ich zumindest, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Sind das auch meine Merkmale, sofern du sagst, ich folge diesem Jesus, ich würde mich als Christ bezeichnen, ist immer auch sofort die Frage, ja, gilt das auch für mich? Nee, da sind wir noch nicht, da sind wir. Letzte Woche hat Clement hier gepredigt, den meisten von uns ist er noch bekannt, gründet jetzt in Cottbus Gemeinde, und er hat quasi den Auftakt gemacht dieser Predigtreihe, und er hat deutlich gemacht, ein Christ ist jemand, der das Evangelium, also die gute Nachricht Gottes, glaubt. Das ist ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal eines Christen. Jetzt natürlich die Frage, was ist denn die gute Nachricht? Was ist das Evangelium? Und diese Frage kann man auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. Also man kann das so beantworten, dass man vom Inhalt her kommt und sagt, ja, die gute Nachricht Gottes ist, dass Jesus also geboren wurde, als Mensch auf die Erde kam, dass er ein Leben gelebt hat, viele Leute geheilt hat, eigentlich ein vollkommenes Leben, so wie die Bibel das bezeugt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Das beschreibt die gute Nachricht, das Evangelium. Wenn ihr ein Evangelium im Neuen Testament, also Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes lest, werdet ihr im Wesentlichen das vorfinden in den Details. Man kann das Evangelium oder die gute Nachricht Gottes aber auch von der Bedeutung dieser Ereignisse her beschreiben. Also nicht nur die Sachen, die passiert sind, sondern was heißt das denn für uns? Was hat das denn für Auswirkungen? Also was bedeutet das, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden hat? Und man kann das ausführlicher tun, mit viel Text oder vielen Worten, und man kann das kürzer tun. Und jeder im Gottesdienst hofft ja immer, dass der Pastor zu der Riege gehört, die es kürzer hinkriegt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, in der Bibel gibt es beides. Ja, in der Bibel finden wir beides, dass die gute Nachricht Gottes mal etwas kürzer formuliert wird und dann mal ausführlicher. Mal so, dass die Ereignisse beschrieben werden und mal so, dass die Ereignisse gedeutet werden und die Bedeutung dessen sozusagen betont wird. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel für eine ganz knappe Zusammenfassung in der Bibel von der guten Nachricht Gottes. Das ist Johannes 3, Vers 16. So ein Vers, sage ich mal, wenn man irgendwie schon ein bisschen länger in Kirchen unterwegs ist, hat man den bestimmt irgendwo mal gehört. Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Das ist so das Evangelium in einer Nussschale, wie man auch manchmal sagt. Ein bisschen längere Version dessen findet sich zum Beispiel im Titusbrief, das ist ein Brief relativ weit hinten, Kapitel 2, Verse 11 bis 14, könnt ihr gerne mal nachlesen zu Hause, wenn ihr wollt. Das ist so ein bisschen die längere Version, aber auch die Deutung dieser Ereignisse, die passiert sind. Im Laufe der Theologiegeschichte, keine Angst, wir werden da nicht zu weit reingehen, aber im Laufe der Theologiegeschichte gab es immer wieder das Bestreben, und das ist heute auch nichts anderes, diese gute Botschaft Gottes möglichst kurz, prägnant zusammenzufassen. Ja, und zwar so, dass trotzdem das Wesentliche enthalten ist. Wir Menschen mögen das einfach, wenn Sachen irgendwie komprimiert werden und man da nicht ewig braucht, um das zu verstehen. Und deswegen gab es immer diese Bestrebung, so eine Art Evangeliumsbrühwürfel zu formulieren. Wer kennt diese Brühwürfel noch? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja? Habt ihr die schon mal so gelutscht? Also verwechselt mit so einem Storkbonbon? Ist richtig ekelhaft, ne? Wenn man die sozusagen auflöst in der Suppe oder im heißen Wasser, dann wird es appetitlich. Und so ähnlich ist es auch mit diesen komprimierten, ich sag mal, Evangeliumszusammenfassungen. Die muss man auflösen, damit man sie dann wirklich versteht. Die müssen sich im Leben, in der Lebenssuppe auflösen, damit sie dann ihre volle Bedeutung entfalten. Und was wir immer wieder vorfinden, ist solche komprimierten Zusammenfassungen. Und viele davon nennen sich Bekenntnisse. Christliche Bekenntnisse. Eins der bekanntesten ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Da geht es mehr darum, dass die Tatsachen beschrieben werden plus die Bedeutung. Das ist so ein sehr bekanntes Bekenntnis, wo versucht wird, die gute Botschaft Gottes quasi komprimiert in so ein paar Sätzen zusammenzufassen. Es gibt aber noch ein viel früheres und wahrscheinlich deutlich kürzeres Bekenntnis, was gleichzeitig so eine Art Geheimzeichen und Erkennungszeichen der ersten Christen gewesen ist. Das ist dieses hier, das sogenannte Fischzeichen. Das haben die Christen damals benutzt, als sie verfolgt wurden und haben immer diesen Fisch gemalt. Den gibt es ja immer noch auf den Autos, ne? Kennt ihr ja vielleicht. Ich weiß nicht, mittlerweile ist das so, dass auch das Nordsee-Restaurant dieses Zeichen übernommen hat. Wahrscheinlich nicht mit dieser ursprünglichen Bedeutung. Das griechische Wort für Fisch heißt Ichthys. Und die Christen haben dieses Wort als sogenanntes, ich habe es extra nachgeguckt, Apronym benutzt. Und das bedeutet, die einzelnen Buchstaben, die man hier oben sieht, da, das ist jeweils steht für ein Wort. Und die Worte, die sich daraus ergeben, heißen Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Ich könnte jetzt auch die Griechischen sagen, spare ich euch aber. Das ist sozusagen ein Mini-Bekenntnis, wo gesagt wird, Jesus Christus ist Gottes Sohn, er ist unser Retter. Und damit war ganz, ganz Wesentliches und vieles ausgesagt für die ersten Christen. Und genau auf diesen Schwerpunkt oder genau diesen Schwerpunkt hat Tobi Clement letztes Mal in der Predigt gehabt, dass er gesagt hat, Jesus ist unser Retter. Er ist derjenige, der uns von unserer Sünde gerettet hat und uns zu einem Leben für Gott befreit hat. Jesus hat uns im Kern von unserer Sünde und Unfreiheit gerettet und hat uns befreit zu einem Leben für Gott. Und diese Wahrheit ist ein ganz elementarer Bestandteil des Evangeliums und ist, wenn man so will, das erste Merkmal eines Christen. Ein Christ glaubt und bekennt, Jesus ist mein Retter. Heute möchte ich uns mit hineinnehmen in das wohl früheste und kürzeste Bekenntnis der Christen. Das sind zwei Worte im Griechischen und das heißt, Jesus ist Herr oder Christus Kyrios. Dafür wollen wir uns zwei Texte aus der Bibel anschauen, die Christina uns jetzt vorlesen wird. Ihr findet sie auch auf dem oder im Programmheft oder natürlich auch in der Bibel. Das ist einmal Philipper 2, ein paar Verse und aus Lukas 6.
In Philipper 2 steht, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und in Lukas 6, Verse 46 bis 49 steht, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem dergleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört.
Vielen Dank. Wie ist es eigentlich zu verstehen, diese Bezeichnung Herr? Also wenn Jesus als der Herr genannt wird, was ist damit eigentlich gemeint? Und wir haben das ja im Deutschen auch, dass wir so dieses Wort Herr benutzen wie so eine Höflichkeitsform. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwo ins Geschäft gehe und ich mit Herr Funk angeredet werde, weil es mir leider oft passiert, dass die Leute denken, sie können mich noch duzen, ich sehe irgendwie noch so jung aus. Deswegen freue ich mich auch über meine grauen Härchen hier, dass man doch eher manchmal zumindest Herr Funk sagt. Außer bei Ikea, da werden alle geduzt, aber ansonsten haben wir das halt schon noch so als Höflichkeitsform, ja? Dass wir sagen, ja, mein geehrter Herr oder irgendwie Herr so und so. Aber so ist es nicht gemeint. Wenn hier von Jesus als dem Herrn gesprochen wird, ist es nicht wie so eine Art Herr Jesus oder so oder Herr Funk oder Herr Schmidt oder was weiß ich was. Nein, sondern es bezeichnet, ist vielmehr so eine Art Hoheitstitel. Sowas wie Ihre Majestät oder König. Und es sagt etwas aus über das, was Jesus ist in seiner Funktion. Und das kommt daher, also ich habe ja gesagt, Jesus, der Herr oder Jesus Kyrios im Griechischen. Die ersten Christen hatten das bewusst als Bekenntnis formuliert und das hat was mit der Tradition zu tun, die hebräische Bibel, also das, was wir als Altes Testament haben, wurde ungefähr 200 vor Christus ins Griechische übersetzt, weil das sozusagen wie Englisch heute damals war. Also jeder, der irgendwie unterwegs war, handelte und so, musste irgendwie Griechisch können. Das war so die Weltsprache. Und deswegen wurde auch die Bibel ins Griechische übersetzt. Die Übersetzung, die wir auch noch haben, ist die sogenannte Septuaginta. Und die Juden hatten ein Problem, denn wann immer dieses Tetragramm, also der Name Gottes im Alten Testament auftauchte, die haben den nicht ausgesprochen aus Ehrfurcht, aus Ehrerbietung. Aber wenn sie das jetzt übersetzen mussten und gerade anderen zugänglich machen, mussten sie natürlich überlegen, wie mache ich das denn? Wie übertrage ich das denn, ohne ihn zu nennen, ohne das sozusagen zu übertragen? Weil man konnte ja nicht die hebräischen Buchstaben einfach ins Griechische schreiben, das funktionierte nicht. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir versuchen etwas auszudrücken, was auch diesem entspricht, was wir dabei empfinden. Und sie haben dieses Wort, was wir mit Jahwe wiedergeben, als der Herr übersetzt. Und deswegen steht immer da, wo im Hebräischen dieses Tetragramm steht, in der Septuaginta der Herr. Und in manchen alten deutschen Bibeln, also Luther-Übersetzungen und so, finden wir das auch noch immer so in Großbuchstaben geschrieben. Der Herr sprach. Also wir haben das quasi mehr oder weniger übernommen. Und wenn die Christen, die ersten Christen also sagen, Jesus ist der Herr, dann meinen sie damit, Jesus ist Gott, weil das für den Gottesnamen stand, aber sie beschreiben damit eben nicht nur einen Ist-Zustand, sondern auch gleichzeitig, was ihn kennzeichnet. Und in diesem Fall, mal in meinen Worten formuliert, sie sagen damit, Jesus ist der Bestimmer, Jesus hat die Macht, er regiert, er sagt, wo es lang geht. Das ist damit gemeint, mit Jesus ist Herr. Und jetzt habe ich gedacht, ihr schlaft wahrscheinlich schon alle nach meinen Ausführungen, deswegen will ich euch mal ein bisschen aufwecken. Ich verschenke heute Geld. Ernsthaft. Wer möchte? Zwei Leute. Okay, wer sieht am ärmsten aus? Jan, du darfst mal kommen. Tobi, du darfst auch kommen. Ich weiß, dass du arm bist. Zwei Scheine. Wer möchte welchen? Ihr müsst euch einigen. Nein, ich meine, es ist einmal 20 Euro und einmal 5 Euro. Jetzt könnt ihr eure Demut beweisen, wer möchte welchen haben.
20.
20? Okay, bitteschön, schenke ich euch. So, könnt ihr mal zeigen? Nee, noch nicht reintun. Das ist super, danke, aber du raubst mir meine Pointe. Wo ist er denn jetzt? Du hast ja gar nicht reingetan. Achso, zeig mal deinen 20er und zeig mal deinen 5er. Welcher ist echt? Der ist echt und deiner?
Zeig mal die Rückseite.
Leider nicht echt, tut mir leid, Jan. Aber vielleicht gibt Tobi dir was ab oder kauft dir ein Eis oder so. So ist das da, ihr dürft es behalten, ich habe es euch versprochen. Und bitte nicht in die Kollekte tun, den falschen 20er. Auf jeden Fall ist das so beim Geldschein, bei einer Münze, dieser Geldschein braucht beide Seiten, um echt und wertvoll zu sein. Wenn der nur eine Seite hat, dann ist da irgendwas falsch, dann hat der keinen Wert, dann ist das Falschgeld oder eine billige Kopie. Es muss sogar so sein, dass der Geldschein da noch die Echtheitsmerkmale aufgedruckt bekommt. Und das ist im Grunde so ein bisschen wie bei uns Christen. Wir brauchen beide Seiten der Medaille, wir brauchen beide Seiten des Geldscheins. Einmal, Jesus ist der Retter, das ist unser Bekenntnis, aber gleichzeitig, Jesus ist der Herr. Nur wenn beides zusammen vorkommt als Merkmal, kann man sagen, da haben wir es mit einem echten Christen zu tun. Und erst wenn der Heilige Geist sein Siegel, quasi die Echtheitsmerkmale aufdruckt, dann wissen wir, damit, da haben wir es mit einem echten Christen zu tun. Und wir können Jesus als Retter annehmen und bekennen. Das fällt uns vielleicht gar nicht so schwer, weil wir vielleicht mehr oder weniger merken, ja, irgendwie Vergebung könnten wir gut gebrauchen. Und vielleicht nehmen wir die auch immer wieder freudig in Anspruch. Aber erst wenn dein Leben unter der Herrschaft Jesu steht, wenn du ihn als Bestimmer über dein Leben annimmst und seinen Anweisungen folgen willst, dann ist dein Christsein echt und hat Wert. In dem eben gehörten Bibeltext, hier vorne ist er auch nochmal angeworfen, da heißt es direkt am Anfang, Jesus sagt das zu seinen Jüngern, warum nennt ihr mich immerfort Herr? Also nicht in dem Höflichkeitsding, sondern als Bekenntnis, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage. Offensichtlich fiel es den Jüngern von Jesus nicht schwer, ihn als Herrn zu bekennen, aber ihm als Herrn zu gehorchen, das war nicht so einfach. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Also ich kann mich mit den Jüngern so gut identifizieren, weil bei mir ist das auch so, immer wieder täglich muss ich mir dieses Bekenntnis, Jesus ist mein Herr, in Erinnerung rufen und mich dann neu dafür entscheiden, entsprechend zu leben. Das ist quasi täglich etwas, was ich im Kleinen und im Großen durchexerziere. Vielleicht mal ein Beispiel aus meinem Leben, wo das eher so in diese größere Kategorie gefallen ist. Als ich ungefähr 15, 16 Jahre alt war, kam irgendwann das Thema Berufswahl auf mich zu. Und ich hatte Jesus schon relativ früh in mein Leben gelassen. Mit 13 wurde ich getauft. Das war sehr bewusst. Mir war damals wirklich klar, okay, ich mache viele Dinge nicht richtig. Viele Dinge sind ja Kategorie Sünde. Ich brauche Vergebung. Ich möchte in den Himmel. Ich möchte bei Jesus sein. Jesus, ich brauche dich als meinen Retter. Und das habe ich bekannt. Darauf bin ich zugegangen. Aber was ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte damals, war Jesus als meinen Herrn zu bekennen und ihm zu folgen. Ich habe das natürlich nach außen hin gesagt und das war für mich irgendwie zumindest intellektuell klar, aber ich habe oft nicht danach gelebt. Und als es dann damals darum ging, zu entscheiden, hey, welchen Beruf möchte ich denn jetzt ausüben, da war ich mir nicht so ganz sicher. Ich hatte so eine Palette an unterschiedlichen Berufen, die ich favorisiert habe. Zu dem Zeitpunkt waren es zwei. Entweder wollte ich Arzt werden oder, das fand ich noch cooler, Chefmanager eines großen Konzerns. Egal was, ich wollte auf jeden Fall viel Geld verdienen und wichtige Entscheidungen treffen können. Das war das, was ich schon immer gewollt habe. Ich wollte ein fettes Auto fahren. Ich wollte irgendwie Einfluss haben, was von Bedeutung tun, so wie ich das dachte. Bei all meinen Überlegungen war aber eine Sache zu 100% klar. Ich wollte auf keinen Fall Pastor werden. Auf keinen Fall. Ich hatte ein paar Pastoren vor Augen, deren Tätigkeit war für mich das langweiligste und unbedeutendste, was ich mir vorstellen konnte. Das war quasi wie so ein Feindbild. Ja? Das war bei mir so klar, eins werde ich definitiv nicht Pastor. Und ich hatte diese Frage deshalb für mich beantwortet, weil immer mal wieder Leute in der Gemeinde gesagt haben, oh, du würdest doch bestimmt mal Pastor, ein guter Pastor sein und so. Und ich habe das immer gehasst wie die Pest. Ich wollte was ganz anderes. Ich wollte Manager werden. Ich wollte bei den Großen dieser Welt mitspielen. Ich bin Gott so dankbar, dass er kein Problem hat mit selbstzentrierten Teenagern, die meinen, ihnen legen die Welt zu Füßen. Er hat nämlich alle Möglichkeit, unser Leben zu lenken und zu leiten. Und so war es auch bei mir. Es war während eines Rock-Blues-Konzertes in einer Disco in Niederlande, also in Holland, wo er so deutlich zu mir gesprochen hat, dass ich Pastor werden soll, dass ich es, selbst wenn ich es gewollt hätte, nicht leugnen oder verdrängen hätte können. Und wie Gott so ist, hat er mir nicht nur gesagt, was ich machen soll, sondern auch Begeisterung dafür geschenkt. Ich bin nach Hause gefahren, das weiß ich noch ganz genau, ich bin nach Hause gefahren und ich konnte mir nichts anderes mehr vorstellen zu machen, als Pastor zu werden. Das war ziemlich krass. Im Nachhinein denke ich, ich brauchte diese klare Ansage, also ich brauchte wirklich so einen Hinterntritt von Gott, damit ich das überhaupt gehört habe, weil ich einfach auf einem komplett anderen Pfad unterwegs war. Ich wollte das definitiv nicht werden und umso lauter muss Gott dann manchmal reden, damit so Leute wie ich das auch kapieren. Aber es sind nicht bloß solche größeren oder großen Entscheidungen, also die Lebensentscheidungen, wo es entscheidend ist, ob Jesus wirklich unser Herr ist, sondern es sind auch diese ganz alltäglichen, scheinbar kleinen Dinge, in denen ich bis heute lerne, mehr und mehr Jesus als meinem Herrn zu gehorchen. Also falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, dann gebe ich dir jetzt ein Geheimnis von mir preis und du kannst mir glauben, das ist so. Auch als Pastor ist man bloß ein ganz normales Kind Gottes, das nach wie vor mit Versuchung und Sünde zu kämpfen hat. Oh, so ist es. Ja, und ich mache viele Dinge falsch und ihr könnt meine Familie fragen, die werden das sofort bestätigen. Ich ignoriere manchmal sehr bewusst Gottes Gebote, weil ich in dem Moment der Meinung bin, etwas anderes als das, was Gott da gerade sagt, ist für mich besser. Oder, das gibt es auch häufig, weil ich der Ansicht bin, ach, das habe ich mir jetzt verdient. Das kann ich mir mal gönnen. Das ist mein Recht, macht ja nichts Riesiges kaputt, fühlt sich gut an, das darf ich jetzt. Ich verurteile manchmal Menschen, ich lüge oder ich schmeiß anderen im Zorn manchmal Sachen um die Ohren, hau dem Sachen an den Kopf, die verletzend sind, die falsch sind. Die Liste könnte ich noch verlängern, ohne Ende. Manches davon realisiere ich, meistens hinterher. Aber, und jetzt kommt's, selbst wenn ich es realisiere, habe ich die Tendenz, mit meiner Schuld trotzdem noch meinen eigenen Weg zu gehen und Jesus als Herrn zu vermeiden. Was meine ich damit? Ich gehorche Jesus vorher nicht und wenn ich das falsch gemacht habe, gehorche ich ihm danach auch oft nicht. Anstatt auf Jesu Worte zu hören, wie ich denn jetzt mit meiner Sünde, mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit meiner Rebellion umgehen soll, höre ich lieber auf mich. Und das heißt konkret, ich rechtfertige mich, mein falsches Denken und Handeln. Ich rechtfertige es als angemessen. Das war angebracht, der oder die musste einfach mal eine klare Ansage bekommen. Das ist so ein typischer Satz, ja? Oder ich entschuldige meine Umstände, also ich entschuldige das, was ich getan habe, mit den Umständen. Ey, ich war total gestresst, war ein langer Tag und so weiter. Meine Güte, meine Nerven lagen blank. Jetzt stell dich nicht so an. Deshalb bin ich halt ausgerastet. Für manches davon habe ich nicht sowas parat, dann schäme ich mich und verachte mich selber und denke so, du willst Pastor sein? Du? Guck dich mal an. Und in keinem dieser Reaktionen tue ich das, was Jesus als mein Herr mir eigentlich sagt. Was soll ich denn stattdessen tun? Was sagt Jesus denn? Markus fasst in seinem Evangelium, Markus-Evangelium, die Botschaft Jesu in einem kurzen Satz zusammen. Ganz am Anfang, Markus 1, Vers 14, da heißt es, Jesus trat auf und predigte Folgendes, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, was soll ich tun? Nach Jesu Worten, er hat ja gesagt, warum hört ihr nicht auf meine Worte und tut entsprechend, ich soll Buße tun und an das Evangelium glauben. Und das heißt im konkreten Kleingedruckten meines Alltags, ich erkenne meine Schuld an, ich rechtfertige sie nicht oder ich versuche sie nicht durch die Umstände zu entschuldigen, ich verdränge sie nicht und mache mich auch nicht selber fertig. Stattdessen bitte ich Jesus um Vergebung und gegebenenfalls auch den Menschen, den ich verletzt habe. Und dann wende ich mich von dieser Sünde ab. Und das heißt, wo es an mir liegt, vermeide ich Situationen, in denen ich zur Sünde versucht werde. Aber vor allen Dingen bitte ich Gott um seinen Beistand, um die Kraft seines Geistes, dass ich das nächste Mal in der Situation anders handeln kann. Und dann, und das ist genauso wichtig, komme ich zum zweiten Teil. Ich glaube das Evangelium. Und das bedeutet, Ich glaube und freue mich an der Wahrheit, dass Jesus gekommen ist, um Sünder wie mich zu retten, zu rechtfertigen und zu verändern. Das sagt Jesus so deutlich. Ich bin nicht gekommen für die, die alles drauf haben. Ich bin gekommen für die, die es nicht hinbekommen, die Sünder sind. Und ich bin Sünder. Und wenn ich mich selber rechtfertige, mache ich mich zu einem Heiligen, obwohl ich es nicht bin. Für die ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist für die gekommen, die sagen, ich bin Sünder. Ich bin es nach wie vor. Und ich brauche dich als meinen Retter. Und ich freue mich daran, dass Jesus für mich gekommen ist, mich gerechtfertigt hat und mich verändern will. Und dann mache ich mir meine unumstößliche Identität bewusst, die ich in Jesus habe. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das bedeutet es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wenn wir, und das tun wir immer wieder, sündigen, Falsches tun und so weiter, wir gehorchen Jesus ja nicht 100%, dann ist das aber genau das, wie wir ihm gehorchen sollen, indem wir so mit den Dingen umgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich glaube, die stellt sich jeder von uns mal lauter, mal leiser, warum ist es eigentlich gut, Jesus als Herrn zu folgen? Oder man könnte auch anders fragen, was habe ich davon? Lebe ich nicht entspannter und besser, wenn ich mein eigener Herr bleibe? Wir sind uns doch selber am nächsten. Ist nicht so kompliziert. Ich weiß, was ich will, wenn ich so lebe und wenn ich versuche, nicht so richtig auf die Kacke zu hauen, dann ist doch ganz gut, wenn ich keinem da irgendwie was Böses tue oder so. Jesus beantwortet uns diese Frage hier mit einem ziemlich eindrücklichen Bild. Ich glaube, wir alle haben noch dieses Bild hier vor Augen von vor kurzem in Genua, wo diese Autobahnbrücke eingestürzt ist. Die war ziemlich marode, also die Grundpfeiler waren nicht mehr intakt und dann kam Unwetter. Und dann ist das Ding eingestürzt. Und zwar so, dass es Unheil und Tod verursacht hat. Großes Desaster. Jesus vergleicht unser Leben mit einem Haus, das wir bauen. Ja, und Jesus ist ja so cool. Der benutzt manchmal so Bilder, die so simpel und irgendwie doch so klar und deutlich sind. Mit jeder kleinen oder großen Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, baue ich an meinem Lebenshaus. Mit jeder kleinen und großen Entscheidung, ob das in meinen Beziehungen ist, ob das die großen Entscheidungen sind, spielt keine Rolle. Mit jeder kleinen und großen Entscheidung baue ich an meinem Lebenshaus. Und die Frage ist, auf wen höre ich für meine Entscheidungen, um mein Lebenshaus zu bauen? Und Jesus macht das hier sehr simpel und vielleicht auch ein bisschen provokant für den einen oder anderen, wenn er sagt, wenn du auf meine Worte hörst, also auf Jesu Worte, und dein Leben entsprechend ausrichtest, im Kleinen wie im Großen, dann baust du auf ein solides Fundament, nämlich mich selber, den Felsen Jesus Christus. Dann gräbst du das Fundament deines Lebenshaus in diesen Felsen rein. Und dann wird dein Haus den Stürmen des Lebens standhalten. Das heißt nicht, dass unser Haus weniger Stürme abbekommt. Nein, unter Umständen sogar mehr und heftigere Stürme. Aber es wird nicht zusammenbrechen, verspricht Jesus. Und am Ende der Zeit wird es sogar dem größten Sturm, dem Gericht Gottes, standhalten können. Und dann sagt Jesus, wenn du stattdessen auf andere Stimmen mehr hörst als auf meine, egal welche das sind, dich selber, deine Freunde, dein Partner, deine Familie, die Gesellschaft oder. Das sind ja alles Stimmen, die wir tagtäglich hören, die uns sagen, mach so, mach so, mach so. Wenn du auf diese Stimmen mehr hörst als auf mich und dich danach richtest, dann baust du dein Haus auf Sand. Es mag nach außen hin super aussehen, vielleicht sogar viel beeindruckender als die Hütte auf dem Felsen. Aber wenn der entsprechende Sturm kommt, und er wird kommen, versprochen, dann fällt es in sich zusammen und Jesus sagt, es wird völlig zerstört. Was haben wir davon, Jesus als Herrn zu folgen? Die Frage ist schlicht und ergreifend die, was willst du bauen mit deinem Leben? Ein Haus, das den Stürmen des Lebens standhält, ohne eine geile Hütte auf Sand, die, wenn der Zeitpunkt kommt, und er wird kommen, in sich zusammenfällt. Vielleicht ist die Variante Hütte auf dem Felsen die anstrengendere, wahrscheinlich sogar. Es dauert mit Sicherheit länger. Vielleicht musst du mit manchen Bauabschnitten noch warten. Aber wenn Jesus der Architekt deines Lebens ist, dann sagt er, dein Leben wird Bestand haben. Du baust auf Felsen. Das ist das, was Jesus verspricht. Du kannst das auch anders machen. Jesus zwingt dich überhaupt nicht, dein Haus anders zu bauen. Es ist dein Leben, du entscheidest das. Ob du auf ihn, den Felsen, bauen willst oder lieber auf Sand und möglichst zackig vorankommen. Aber Jesus sagt auch, täuscht euch nicht, der Mensch wird ernten, was er sät. Und wenn du woanders drauf baust, wirst du die Konsequenzen ernten. Also, ein Christ glaubt und bekennt, dass Jesus sein Herr ist. Und das Zweite kommt mit dazu, ein Christ bekennt Jesus als Herrn und unterstellt sich seiner Herrschaft. Und das bedeutet, ich will Jesus gehorchen, ich will mich ihm unterstellen, aber es bedeutet auch, ich höre auf ihn. Und das braucht meine Aufmerksamkeit, das braucht meine Hinwendung zu ihm. Ich kann nur hören und horchen, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Wenn tausend andere Sachen um mich herum sind, dann kann ich nicht hören. Das funktioniert nicht. Da wird man wahnsinnig. Das gehört mit dazu, dass ich auf Jesus höre. Und das tun wir, indem wir dieses Buch immer wieder lesen. Und zwar so lesen, dass wir den Heiligen Geist bitten, es für uns lebendig zu machen und aktuell zu machen. Das ist die Stimme Gottes. Jesus und der Heilige Geist können auch anders reden. Aber sie reden nie an diesem Buch vorbei, weil das das geschriebene Wort Gottes ist, auf das wir hören sollen. Und das, was ich verstanden habe, sein Willen, den mache ich zu meinem Willen. Wir haben so ein schönes Schild da hängen bei uns im Flur. Da heißt es, der beste Weg, etwas zu können, ist, es zu wollen. Das stimmt nicht immer, das weiß ich, aber das stimmt sehr häufig. Und mein Problem, was ich häufig merke, dass ich Jesus nicht gehorchen kann, hat manchmal mehr damit zu tun, dass ich es nicht will. Also, ich mache seinen Willen zu meinem Willen und setze es mit der Hilfe und in der Kraft des Heiligen Geistes um. Und da, wo mir das nicht gelingt, und das passiert sehr häufig, lasse ich nicht zu, dass mich meine Schuld und Sünde aus der innigen Gemeinschaft von Jesus trennt, sondern ich tue Buße und glaube dem Evangelium und gehe weiter Schritte im Glauben. Das bedeutet das. Aber die Herrschaft Jesus hat noch viel weitreichendere Konsequenzen, als dass sie nur unser persönliches Leben betreffen würde. Und wir haben eben diesen Philipperbrieftext gehört, wo Paulus da quasi was aufnimmt, so ein Hymnus, und sagt, es wird eines Tages so sein, dass sich alle Knie beugen werden vor Jesus und sie werden anerkennen, Jesus Christus ist der Herr und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dieser Theologe hat einmal Folgendes geschrieben. Jesus ist der Herr nicht bloß über die Seele bzw. das Innenleben eines Menschen, nicht bloß über das Leben nach dem Tod, nicht bloß über das Familienleben oder Gemeindeleben, sondern auch über das akademische Leben, über das politische Leben, letztlich über alle Bezüge des Lebens. Und es gibt einen Theologen und Staatsmann, Abraham Kuyper aus den Niederlanden, der ist 1920 verstorben. Der hat es, im Englischen klingt es ein bisschen besser, sehr berühmt so gesagt, ich habe es versucht auf Deutsch zu übersetzen, es gibt nicht einen Zentimeter im gesamten Bereich des menschlichen Lebens, über das Christus, der souverän über allem ist, nicht ausrufen würde, es gehört mir. Paulus schreibt hier, dass eines Tages sich alle Knie vor dem Herrn Jesus beugen werden und alle seine Herrschaft anerkennen, freiwillig oder unfreiwillig, auf ewig bei ihm oder auf ewig getrennt von ihm. Und wenn Paulus recht hat, dann stellt sich uns nicht die Frage, und das ist spannend, ist Jesus eines Tages der Herr? Wird er eines Tages der Herr? Nein, er ist es bereits. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wann beugen wir unsere Knie? Heute schon? Weil wir in Jesus unseren Retter und liebenden, gnädigen Gott erkannt haben, der unser Leben so gestaltet, dass es Bestand hat? Oder am Ende der Zeit, wenn wir ihm als Herrn und unserem Richter gegenüberstehen und unser Lebenshaus, das auf uns gebaut ist, in seiner Gegenwart keinen Bestand haben wird? Und ich bete darum, dass jeder von uns heute von ganzem Herzen das nächste Lied, was wir gleich singen wollen, mitsingen kann, in dem es heißt, wir haben es ja eben auch schon gesungen, meine Hoffnung hat keinen anderen Grund als Jesus Christus. Meine Gerechtigkeit, ich wage es nicht, selbst den süßesten Versprechungen zu vertrauen, als mich völlig auf Jesu Namen zu stützen. Auf Christus, dem unerschütterlichen Felsen, stehe ich. Alles andere ist Treibsand. Alles andere ist Treibsand. Amen.